Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der vergangenen Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie die BIM-Methode zur Gestaltung von Städten beitragen kann und die Frage, was denn Architekten von morgen überhaupt ausmacht. Heute wollen wir uns ein bisschen einer größeren Frage stellen, die Frage danach, wie kann die Bau- und Immobilienbranche etwas dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen und das gemeinsame Qualitätsverständnis, was ist überhaupt nachhaltiges Bauen, in ein nachhaltiges und langfristig zukunftsfähiges Handeln auch zu überführen. Und das diskutiere ich natürlich auch wieder nicht alleine, sondern habe mir dazu einen Experten eingeladen. Er studierte Architektur und Stadtplanung an der Universität in Stuttgart und der ETH in Zürich mit dem Schwerpunkt Städtebau und Stadtplanung. Und seit 2012 ist er jetzt bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, kurz DGNB. Das sagt bestimmt dem einen oder anderen was. Dort leitet er die Abteilung System, wenn ich das richtig gesehen habe, mit den Kernaufgaben der nationalen und internationalen Anwendung der DGNB-Zertifizierungssystems und wie so die Nachhaltigkeit so in seinem Beruf stattgefunden hat, wie er sich damit beschäftigt und was ihn sonst so umtreibt, da wird er uns heute selber was zu erzählen. Wir kennen uns selber, weil er mal der Lehrbeauftragte in einem Seminar war, was ich studiert habe. Und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist. Dr. Stefan Anders ist heute hier. Hallo Stefan. Ja, wir starten im Podcast mit einer Frage immer, um dich auch so ein bisschen besser kennenzulernen. Was war denn so deine Herausforderung jetzt von dem heutigen Tag?
Am heutigen Tag, ja, ich fahre regelmäßig mit der Bahn, wenn ich nach Stuttgart fahre, weil ich nicht direkt in Stuttgart selber wohne. Und das hat mich heute wieder sehr beansprucht, weil natürlich der erste Zug gleich ausgefallen ist. Ich gleich von Beginn an eigentlich den ganzen Tag Termine hatte und dann schauen musste, wie ich das in irgendeiner Weise jetzt manage. Das hat mich heute Morgen ein bisschen herausgefordert. Aber alles gut, ich habe es geschafft hier auch zu dieser Aufnahme von dem Podcast.
Ja, sehr gut. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil auch ich oder auch wir alle hier im Büro haben kein Auto und uns auch dafür bewusst entschieden und kennen dieses Thema mit Bus und Bahn dann immer im Büro oder halt sonst wohin zu schaffen. Deswegen, ich glaube, da kann sich jeder reinversetzen. Jetzt habe ich schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber wir wollen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Was waren denn so die Steps zu deiner Position heute und wann ist bei klassischer Architektur, Städtebau, wo ist da Nachhaltigkeit auch wirklich in dein Berufsfeld gekommen?
Ja, also damals nach der Schule gab es verschiedenste Optionen, was ich studieren hätte können. Ich wollte auf jeden Fall was Kreatives, was Gestalterisches machen, aber auch technische Sachen sind mir immer gelegen, Mathe und Physik und sonstige Dinge. Und deswegen dachte ich, Architektur, das ist doch eigentlich eine ganz gute Kombination. Ne? So banal war das irgendwie damals, wo ich mich dafür entschieden habe. Habe mir natürlich da unterschiedlichste Hochschulen angeschaut und irgendwie hat mir doch Stuttgart doch am besten gefallen. Bin damit gestartet und anfangs, wie das glaube ich bei vielen Studierenden so ist, hatte ich mich auch stärker auch für die Architektur an sich interessiert, für neue Bauwerke, habe mir natürlich auch einiges angeschaut in Deutschland und darüber hinaus und hatte den Städtebau, ist natürlich auch ein Thema im Studium, aber nicht so stark im Fokus, sage ich mal, im Grundstudium. Bin dann nach dem Grundstudium war das dann auch in die Schweiz gegangen und da hat mich das total gepackt, hatte ich einen ganz inspirierenden Professor, den Kees Christianse, KCAP, sozusagen der Gründer von dem Büro, der da Professor und glaube ich nach wie vor auch ist. Und der hat Städtebau, fand ich, irgendwie ganz anders auch vermittelt. Ja? Also wo ich das hier in Stuttgart so kennengelernt habe, ja, es geht darum, irgendwie auch eine gute Gestaltung zu finden, Sichtachsen zu finden, die Höhen von den Gebäuden sich zu überlegen, ist er sich sehr viel stärker auf die Themen eingegangen. Ja, wer wohnt denn da eigentlich da? Ne? Wie will denn jemand da zukünftig wohnen? Wie schafft man es vielleicht, Unternehmen da anzusiedeln? Wie kann man diesen Prozess gestalten? Und das hat mich irgendwie fasziniert und gepackt. Und so habe ich mich dann so im Hauptstudium stärker auch, sag mal, dem Städtebau, Stadtplanung gewidmet. Habe dann auch Kurse besucht, gab es dann eben zum Thema erneuerbare Energien, ökologisches Bauen. Es gab nicht viel, aber so ein paar Sachen, die ich gefunden habe ich dann natürlich auch besucht. Und habe mich dann bei meiner Diplomarbeit, habe ich mir dann das Thema rausgepickt, Null-Emissionsstadt. Eigentlich nach wie vor total, total wichtig und wird nach wie vor auch diskutiert. Und ich hatte das damals so eingegangen, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie müsste denn Stuttgart aussehen, wenn man jetzt nochmal Stuttgart neu planen könnte, damit es wirklich ohne Emissionen sozusagen ein gutes Leben hier möglich ist. Es war dann so eine leichte Utopie, würde ich mal sagen, am Ende. Aber ein spannendes Gedankenexperiment so für ein Diplom. Und der Professor, bei dem ich das gemacht habe, Helmut Bott, der fand das auch sehr spannend, die Diplomarbeit, und hatte mich eben danach gefragt, ob ich nicht am Institut dieses Thema noch ein bisschen tiefer beleuchten möchte. Ehrlich gesagt hatte ich ursprünglich eher vor, klassisch als Architekt, Stadtplaner irgendwo in einem Büro zu arbeiten, fand das dann aber irgendwie doch ganz verlockend, an dem Thema weiter zu arbeiten, und habe dann da soweit zugesagt. Das war auch dann relativ schnell klar, dass man daraus auch vielleicht eine ganz gute, interessante Doktorarbeit draus stricken kann. Auch das ein Thema, was für Architekten ist, nicht üblich ist, dass man überhaupt in die Richtung Doktorarbeit denkt. Aber es hat sich halt angeboten, und ich habe auch gedacht, es ist eine spannende Herausforderung, das kriege ich schon irgendwie hin. Habe auch gedacht, es geht deutlich schneller. Also es hat dann doch viel, viel länger gedauert, wie ich mir das ursprünglich mal gedacht hatte. Aber es war dann trotzdem eine spannende Zeit. Also es war dann so, ich hatte eine 50%-Stelle an der Uni, so ist es ja meistens als wissenschaftlicher Mitarbeiter, und die andere Zeit dann eben auch Zeit für die Doktorarbeit. Und nach so ungefähr, glaube ich, einem Jahr war das, kam dann irgendwann die Christine Lemaitre, die nach wie vor die Geschäftsführerin auch der DGMB ist, mit dem Johannes Kreisig zusammen, zur Uni, so habe ich das zumindest gehört. Ich habe sie jetzt nicht persönlich getroffen und hatte gefragt, gibt es denn jemanden, Mitarbeiter, der Lust hat, das Thema Quartierszertifizierung bei der DGMB mit aufzubauen. Und klar, das fand ich natürlich spannend. Ich war auch schon mal bei einer Arbeitsgruppe, die damals bei der DGMB gestartet war, dabei, wo es darum ging, was macht eigentlich ein nachhaltiges Quartier aus? Kann man das in irgendeiner Form in Kriterien gießen und bewerten? So habe ich dann natürlich da schnell zugesagt. Und so bin ich zur DGMB gekommen. Ja. Also nicht so wirklich geplant, aber ich bin einfach so meinem Bauchgefühl gefolgt und bin nach wie vor dabei. Hab dann eben, anfangs war das so eine 50-50 Stelle, also 50% Uni, 50% DGMB, und irgendwann bin ich dann voll zu DGMB gewechselt, eben für die Quartierszertifizierung. Da gibt es ja mittlerweile unterschiedliche Nutzungsprofile für Gewerbequartiere, Stadtquartiere, Industriestandorte und so weiter. Das habe ich dann mit der Kollegin zusammen auch eben mit Experten dann zusammen entwickelt. Und dann ging die Reise eben weiter. Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, die Zertifizierungsabteilung zu leiten. Natürlich primär eher Fokus Gebäude. Quartiere sind ja eher noch ein kleines Pflänzchen. Aber fand ich natürlich trotzdem auch eine spannende Herausforderung. Habe ich angenommen und auch 5 Jahre lang soweit begleitet. In der Zeit habe ich auch den Lehrauftrag noch mit an der HFT gehabt. Und jetzt letztes Jahr hatten wir uns entschieden, eine neue Abteilung zu gründen, die ich jetzt leite und aufbaue, für Netzwerk und Beratung. Also die Intention, dass man unsere bestehenden Mitglieder stärker dabei unterstützt, Nachhaltigkeit bei ihnen, Unternehmen und auch bei den Kommunen, Nachhaltigkeit voranzubringen, ne? Weil es häufig daran dann scheitert, wirklich in der Praxis, wie kriegt man es denn jetzt auf dem Weg, was kann man jetzt ganz konkret eigentlich als Kommune neben dem Bebauungsplan, wo kann man die Nachhaltigkeitsthemen verorten. Also das war so grob meine Reise, ja, und da bin ich jetzt nach wie vor, also ein bisschen eine andere Rolle jetzt bei der DGMB, stärker beratend tätig und bei Kommunen und Unternehmen, und es entwickelt sich gerade, also es ist auch noch nicht so ganz klar, sagen wir mal, das ganz klare Bild, wie es am Ende dann ausschaut.
Hört sich auf jeden Fall nach einem roten Faden an. Man hört aber auch raus, es ist sehr wichtig doch, in was man seine, sagen wir mal, Bachelor-Masterarbeit schreibt oder jetzt in deinem Fall Diplomarbeit, kann durchaus auch zu einem spannenden Lebenslauf dann führen. Du hattest sie schon gerade eben erwähnt, Christine Lemaitre, hatte bei Markus Lanz, war sie jetzt demnächst, und man kann durchaus sagen, dass vielleicht die Arbeit der DGNB dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite bekommen hat. Aber jetzt mal für denjenigen, der es vielleicht nicht weiß, was macht die DGNB und was ist es überhaupt?
Die DGNB selber ist ein Verein, gegründet 2007 hier in Stuttgart. Das war eher, ich will nicht sagen zufällig, aber es gibt einfach in Stuttgart natürlich relativ viele größere bekannte Architekturbüros, Baukonzerne, Projektentwickler, und da gab es hier so eine gewisse kritische Masse. Und in der Zeit, so wurde mir berichtet, gab es eben auch schon erste Tendenzen. Es gibt ja auch Zertifizierungssysteme aus den USA und Großbritannien, die so langsam auch in Deutschland angewendet worden sind. Und man hat sich das damals auch näher angeschaut und hat gesagt, also da stecken ja teilweise amerikanische Standards und Normen drin, dass hier in Deutschland Gebäude danach geplant werden, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Und ohnehin sind wir natürlich hier doch sehr viel besser, das integrale Planen, das beherrschen wir doch eigentlich viel besser. Lasst uns doch versuchen, das auch selber ein Zertifizierungssystem dafür zu entwickeln. Das war so der Impuls. Es wurde dann dieser Verein gegründet, der ist auch rasant schnell gewachsen. Also es gab 100 Mitglieder zu Beginn und es ging wirklich nur ganz, ganz schnell und steil nach oben, weil das einfach damals schon ein Thema war, wo viele, die ambitionierter an die Themen rangegangen sind, gewusst haben, das hat auf jeden Fall Zukunft. Wir müssen uns mit Nachhaltigkeit, CO2 und anderen Dingen natürlich intensiver beschäftigen. Und das heißt, mittlerweile sind wir jetzt rund 15 Jahre eben dann auch schon alt oder jung, wie man auch immer man das nennen mag. Ich bin jetzt auch schon über 10 Jahre dabei und es war immer sehr dynamisch. Also wir haben stetig neue Mitarbeiter dazu gewonnen, Mitglieder gewonnen, auch Zertifizierungsprojekte. Und gerade so in den letzten 1,5 Jahren, muss man sagen, ist wirklich so gefühlt in der Breite angekommen und kriegen einen Wahnsinnszuspruch. Mittlerweile ist auch die KfW-Förderung zum Beispiel an der Zertifizierung mit gekoppelt und das hat natürlich nochmal eine zusätzliche Dynamik entfaltet. Also am Ende geht es uns, und das steht auch ganz oben beim Verein als Ziel mit drin, das Thema Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche viel, viel stärker zu verankern und diese eigentlich zu transformieren. Also das ist eigentlich so der Anspruch, und das versuchen wir eigentlich auf unterschiedlichen Wegen. Also zum einen mal sind wir auf diversen Veranstaltungen, wo wir entweder eingeladen werden, wo wir uns natürlich freuen, wie bei Markus Lanz, oder eben wo wir auch aktiv dann einen Stand haben, wie auf der Baumesse oder auf der Expo Real, wo wir um das Thema einfach informieren und versuchen, da möglichst viele zu überzeugen davon. Wir haben auch eine eigene Akademie, wo wir jeden, der da Interesse dran hat, in nachhaltigem Bauen schulen, wo wir zum Beispiel auch eine Hochschulkooperation dran gekoppelt haben, wo wir jetzt mit über 70 Hochschulen auch kooperieren, wo wir kostenfreie Inhalte zur Verfügung stellen und die das dann eben auch nutzen können. So versuchen wir das eben voranzubringen, sind in diversen Netzwerken auch international aktiv. Und eben dieses Qualifizierungsinstrument, das Zertifizierungssystem, ist natürlich auch ein wichtiger Kern für uns am Ende, ein Instrument, um Nachhaltigkeit irgendwo messbar zu machen, weil jeder hat ja so ein anderes Verständnis davon und schlussendlich auch irgendwo bestellbar zu machen. Ne? Also als Kunde, der sagt, ich möchte gerne ein nachhaltiges Gebäude, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, hier gibt es auch einen Standard, nach dem man sich orientieren kann und wo das auch nochmal von unabhängiger Seite geprüft wird. Und dieser Standard, den gibt es eigentlich mittlerweile eben nicht nur für Gebäude, sondern auch für ganze Stadtquartiere, für Innenräume, aber auch, wir haben jetzt auch Abwandlung für die Baustelle, für den Gebäuderückbau. Wir sind gerade an dem Thema Infrastruktur dran. Also es ist eigentlich mannigfaltig, es wird so viel gebaut, geplant, alles kann man natürlich irgendwo noch auch verbessern, optimieren. Das ist eigentlich so der Anspruch. Und es ist nicht ein Standard, der dann für 10 Jahre in Stein gemeißelt ist, sondern wir tun den also kontinuierlich eigentlich auch immer wieder kritisch prüfen. Führt es eigentlich wirklich zu den besseren Projekten am Ende? Müssen wir vielleicht manche Kriterien noch nachjustieren, da die Daumenschrauben andrehen, sage ich mal so? Oder gibt es vielleicht neue Themen am Horizont auf Europaebene? Gibt es ja jetzt aktuell die sogenannte EU-Taxonomie, wo Anforderungen auch an Gebäude gestellt werden. Das schauen wir uns natürlich dann genau an und implementieren das dann auch in die Zertifizierung, dass der Kunde am Ende sicher sein kann, wenn er nach DGNB zertifiziert, erfüllt er auch alle anderen wichtigen Rahmenbedingungen, die dann noch so am Markt umher kursieren.
Du hast jetzt schon ganz vieles dazu gesagt, auch zu den Zertifizierungen und auch das Thema Netzwerk. Natürlich auch, wie ihr da mitwirkt und wer eure Kunden dann überhaupt auch sind. Wir wollen nochmal über das Thema eben auch dass überhaupt diese Zertifikate irgendwie im Raum stehen. Das ist ja immer ganz wichtig, du hattest es selber gesagt, an KPIs oder irgendwie was messbar zu machen, weil natürlich jeder sagt, ich habe das beste Gebäude gebaut und das ist doch jetzt auch nachhaltig. Warum wird es denn jetzt nicht so und so zertifiziert. Was steckt denn eigentlich hinter dem Zertifizierungssystem? Ihr habt ja diese vier Kategorien nach Bronze bis Platin. Was würdest du denn sagen, gibt es denn Gebäude heutzutage, die noch neu gebaut werden dürfen, die keine Zertifizierung mehr haben?
Also grundsätzlich ist die Zertifizierung natürlich eine freiwillige Sache. Wir haben diese Labels, die wir am Ende vergeben, muss man sich vorstellen, auch wie man das von einem Bio-Label auch auf dem Lebensmittel kennt. Das ist einfach nochmal für den Endkunden am Ende ein Nachweis, dass da Qualität drin steckt und dass die eben auch von unabhängiger Seite geprüft worden ist. Und die Kriterien, die dahinter stecken, die wir da prüfen, sind aktuell in der aktuellsten Neubauversion sind 29 Kriterien. Und die gliedern sich dann in ökologische Aspekte, ökonomische, soziale. Dann schauen wir uns auch noch die Technik an und auch den Prozess bis hin zum Standort, auch wo sich das Gebäude befindet. Und nur um mal so ein paar Kriterien herauszugreifen, also im ökologischen Bereich machen wir zum Beispiel dann bei jedem Gebäude eine Ökobilanz. Also wir ermitteln die CO2-Emissionen nicht nur für den Betrieb, sondern auch in der Herstellungsphase. Wir haben ein Kriterium, wo es um Schadstoffe geht, die man eventuell im Gebäude verbaut durch Dichtstoffe, Kleben, Kleber, Farben und sonstiges, die dann eben schlecht für die Innenraumluft sind. Wir stellen aber auch die Frage, wo die Materialien herkommen. Also wenn man Holz einsetzt, dass es auch aus einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung kommt, bis hin dann eben auch, wie man versucht, Biodiversität am Gebäude oder auf dem Grundstück zu fördern und auch, wo sich das Gebäude überhaupt befindet. Also idealerweise natürlich auf einem Brachfläche im innerstädtischen Kontext und nicht irgendwo auf der grünen Wiese. Ökonomische Kriterien, schauen wir uns eben auch die Kostenperspektive an. Das ist vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal beim DGNB im Vergleich zu anderen, dass wir sagen, am Ende muss das Gebäude natürlich höchsten ökologischen Ansprüchen genügen, also möglichst wenig Impact, sagen wir mal, auf die Umwelt haben und natürlich auch einen hohen Komfort für die Nutzer bieten, aber es muss auch irgendwo bezahlbar sein. Das ist natürlich so ein bisschen dieses Spannungsfeld, ne? Bis zu welchem Grad kann man da gehen, ab welchem Punkt kann sich es am Ende irgendwie keiner mehr leisten. Ne? Das muss irgendwie auch, damit man es wirklich in die Breite bringen kann, natürlich auch unter dem Aspekt beleuchtet werden. Und durchaus ist es natürlich so, dass dann, sagen wir mal, nachhaltigere Gebäude, weil man einfach höherwertige Materialien einsetzt, vielleicht bei den Baukosten erstmal einen Tick teurer sind, aber das zahlt sich halt relativ schnell dann wieder aus. Also das ist zumindest dann natürlich unser Anliegen. Ja, und dann gibt es dazu soziale Kriterien, da geht es natürlich dann um den Nutzer im Gebäude, also Komfort, akustischer Komfort im Büro, dass es nicht zu laut ist, zu viele Nebengeräusche, dass man nicht geblendet wird durch die Sonne, dass man auch mal rausschauen kann, gibt ja leider in manchen Regionen auf der Welt nach wie vor auch Bürogebäude, wo man irgendwo in einer dunklen Kammer sitzt bei Kunstlicht, sowas wollen wir natürlich überhaupt nicht. Und andere soziale Themen bis hin zu Barrierefreiheit zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen der Rahmen, das Korsett. Wie gesagt, das unterscheidet sich auch von System zu System. Wir haben auch einen Ansatz für Gebäude im Betrieb oder Bestandsgebäude. Da schauen wir uns halt an die Sachen an, die wirklich im Betrieb noch optimierbar sind, weil es ist nun mal schon gebaut. Da braucht man sich nicht nochmal die Mühe machen, eine Ökobilanz zu erstellen, aber natürlich zu schauen, verbraucht das Gebäude wirklich so wenig Energie, wie mal berechnet, oder gibt es da irgendwie technische Anlagen, die nicht optimal eingestellt sind? Das ist dann zum Beispiel dann der Anspruch, den wir dann bei dem Betriebssystem verfolgen.
Du hattest jetzt gerade schon gesagt, das ist natürlich auch zugänglich für eine breitere Masse zu machen, und um die zu erreichen, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch so zu beschreiben, dass es wirklich auch für den Endnutzer oder je nachdem. Und du hast jetzt die unterschiedlichen Kriterien mal aufgezählt. Da gibt es natürlich Sachen, die für den Endnutzer besonders relevant sind, aber vielleicht auch für den Eigentümer oder sonstiges. Wo würdest du denn sagen, wer, aus welchem Qualitätsanspruch sagt man denn, okay, ich möchte ein nachhaltiges Gebäude bauen? Was ist da der erste Faktor, der bei den meisten qualifizierten Gebäuden da noch mehr in Schwerpunkt fällt?
Also meistens, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, auf einer Messe mit jemandem unterhält, sagt, ich habe ein nachhaltiges Gebäude, dann versteht er häufig im ersten Schritt das Thema Energieeffizienz drunter. Das ist halt besonders energieeffizient und eventuell auch noch, dass er bei den Materialien da auch drauf achtet, dass es eben vielleicht nur natürliche Materialien sind, Holzbauweise, Lehm und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal eine super Basis, ne? Aber wie ich eingangs eben gerade gesagt habe, sind eben auch viele andere Themen, die man natürlich nicht vergessen sollte. Ne? Wenn der Komfort nicht gegeben ist oder auch die Gestaltung vielleicht von dem Gebäude so ist, dass sie sehr, sag mal, modisch ist, wenn man vielleicht nach 20 Jahren sich denkt, oh mein Gott, was haben wir denn damals dahin gebaut? Und es gibt durchaus Beispiele, wo Gebäude nach 20, 30 Jahren wieder abgerissen werden, die eigentlich sehr hochwertige Materialien verbaut hatten, aber einfach nicht mal dem Zeitgeschmack entsprechen, vielleicht auch funktional nicht optimal sind, was die Umnutzbarkeit angeht. Und das ist natürlich dann der Worst Case für jedes Projekt, wenn das nach so kurzer Zeit wieder abgebrochen wird. Ja.
Ist natürlich auch aus den sozialen Aspekten heraus, so hat es jetzt gerade Barrierefreiheit beispielsweise, also das Gebäude, in dem wir jetzt gerade sitzen, ist auch nicht barrierefrei. Das ist natürlich immer bei einem Neubau vielleicht viel leichter zu realisieren, gerade für dieses Bestand, der Umgang mit Bestand, sagt mir oder gibt es auch diesen Spruch, eben lieber Upgrade statt Abriss oder sonstiges, dass man lieber überlegt, wie kann man denn auch mit Bestandsgebäuden umgehen. Was würdest du denn sagen, wenn jemand da eine Hemmung hat oder erstmal denkt bei einem Bestand, was kann man da großartig machen? Wie fange ich da an, mich mit nachhaltigen Aspekten zu beschäftigen?
Also im ersten Schritt geht es mal natürlich um die Bewirtschaftung von einem Gebäude und da kann man im Bestand bei jedem Gebäude ganz viel machen. Also viele Eigentümer wissen ja von ihren Immobilien gar nicht, wie viel Energie sie eigentlich verbrauchen. Wenn man auch selbst bei Kollegen manchmal fragt, wisst ihr denn, wie hoch euer Energiebedarf ist? Dann können sie sagen, also mir wird monatlich so und so viel Euro abgebucht, aber was das für ein Energiebedarf ist, ich weiß es nicht. Und wie wir da im Verhältnis vielleicht zu anderen Projekten stehen, wissen wir auch nicht. Und das merken wir auch immer wieder bei Kunden, die jetzt auf uns zukommen und wissen und sehen, sie müssen da was tun bei ihren Bestandsimmobilien, dass das eher meistens der erste Schritt ist. Also erstmal zu sammeln, wie viel Energie verbrauchen denn die Gebäude, wie viel Wasser verbrauchen die, wo gibt es sonst noch irgendwelche Probleme. Und da dann zum Beispiel dann daraus zum Beispiel eine CO2-Bilanz mal von dem Status quo zu ermitteln. Und sich dann zu überlegen, wir nennen das dann auch einen Klimaschutzfahrplan, wie schafft man es denn jetzt möglichst schnell auf die Null runter zu kommen? 2045 müssen alle Bestandsgebäude klimaneutral eben auch betrieben werden. Und man weiß auch als Eigentümer, die Heizung ist vielleicht schon 30 Jahre alt, die könnte jetzt bald mal kaputt gehen. Und dass man dann eben nicht ad hoc eine Entscheidung fällt, die vielleicht dann nicht die optimale ist, sondern dass man das im Vorfeld auch schon ein bisschen austestet, auch vor dem Hintergrund, dass sich natürlich der Energiemix zum Beispiel ja im Stromnetz auch schon mit verändert, dass man sowas auch schon mit berücksichtigt und dann gegenüber, wenn man vielleicht so ein Gebäude auch mal verkaufen will oder sich dafür jemand interessiert, dann noch sagen kann, also es ist aktuell noch nicht ganz klimaneutral, aber mit den und den Maßnahmen kann man das ohne weiteres erreichen, um da so ein bisschen Sicherheit auch zu geben, ne? Also das ist das Thema Energie. Dann natürlich auch so Kleinigkeiten manchmal auch, mit welchen Reinigungsmitteln wird denn zum Beispiel dieses Bürogebäude gereinigt? Ne? Gibt es dann vielleicht so einen Standard für die Reinigung, welche Reinigungsmittel gekauft werden müssen, eingesetzt werden müssen, wie viel? Gibt es sonstige Sachen, irgendwie ein Mängelmanagement, dass wenn Mitarbeiter in einem Bürogebäude sehen, an der Stelle habe ich immer eine super schlechte Akustik oder da blendet es mich, dass es da eine Möglichkeit gibt, da Feedback zu geben, dass da auch was passiert. Also da kann man im Betrieb ohne große investive Maßnahmen schon ganz viel optimieren. Und klar, dann muss man halt schauen, was man jetzt im Bestand wirklich noch mit realisieren kann, um das noch ein bisschen besser zu machen, das ganze Projekt, und wo man dann aber irgendwo sagen muss, da muss man halt bei gewissen Projekten auch Abstriche machen, ist uns auch klar, ne? Dass gerade das Thema Barrierefreiheit, Schallschutz bei Bestandsgebäuden natürlich eine enorme Herausforderung ist, ja.
Also man hört jetzt da ganz gut raus, dass es eben doch den ganzen Lebenszyklus eigentlich eines Gebäudes betreffen kann oder wird. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt mal anfängt, sich mit den Themen dann auch zu beschäftigen. Jetzt haben wir natürlich jemanden da, den wir auch mal fragen können, was denn überhaupt dieser Begriff Nachhaltigkeit, also in der, man hört ja jetzt Nachhaltigkeit in allen möglichen Zusammenhängen. Man hat das Gefühl, du hattest vorhin das auch genannt, unter den ganzen Bio-Zertifikaten gibt es jetzt auch ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es natürlich auch Qualitätsabstriche. Und wir haben jetzt schon auch rausgehört, dass die DGNB natürlich auch etwas ist, wo wir sagen, okay, da gibt es einen gewissen Standard. Wie würdet ihr denn als DGNB das Thema Nachhaltigkeit definieren? Und wie würdet ihr das jetzt jemand erklären, der jetzt vielleicht sagt, also mit dem Bauen, da habe ich jetzt erstmal gar nichts mit zu tun?
Ja, also wie du sagst, Nachhaltigkeit ist natürlich auf der einen Seite wirklich in der Breite angekommen, aber es wird natürlich in jeglichen Kontext auch verwendet und manchmal fragt man sich dann schon, was ist denn jetzt ganz konkret bei dem Produkt, bei dem Gebäude dann auch nachhaltig. Also wir haben zum einen mal als Säule natürlich dieses Nachhaltigkeitsverständnis, dass wir die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales, auch gleichgewichtet mit betrachten, dass wir für alle, um die irgendwie fassbar zu machen, Kriterien entwickelt hatten, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte. Und am Ende eben, dass zum einen mal das Thema Bezahlbarkeit eben immer auch gegeben ist, zumindest sagen dann in der Nutzungsphase, dass man einfach die geringeren Kosten hat und über den Lebenszyklus dann von dem Projekt dann eben auch spart. Und wir wollen aber bewusst eben auch sagen, unser Ansatz ist technologieoffen. Ne? Also wir sind jetzt nicht die Lobbygruppe des Holzbaus, auch wenn wir das prinzipiell schon noch gut finden. Aber man kann durchaus auch im Massivbau beispielsweise sehr nachhaltige Projekte realisieren, die geringe CO2-Emissionen auch haben. Da gibt es durchaus auch spannende Beispiele. Also eine ganz pauschale Lösung gibt es nicht. Wir versuchen ja auch innerhalb der Kriterien immer nur Ziele zu definieren. Ne? Dass wir sagen, wenn du es schaffst, den CO2-Ausstoß von deiner Konstruktion im Gebäude um 50% zu reduzieren, dann bekommst du die maximalen Punkte. Wie du das genau erreichst, ob du jetzt gerade eine Holzbauweise ansetzt oder vielleicht in Lehm baust oder vielleicht mit dem Ziegel baust, der eine Dämmung drin hat, die sind auch relativ gut, ein einschaltiges Ziegelmauerwerk, wenn es eine gewisse Dicke hat. Das wollen wir bewusst offen lassen. Es gibt ja gerade aktuell auch eine ganz spannende Diskussion zum Thema Low-Tech und einfach bauen. Da sind wir auch gerade in Vorbereitung, einen Report zu veröffentlichen zu dem Thema, weil das natürlich auch ein Thema ist der Nachhaltigkeit. Dass es doch jetzt viele auch Kommunen auch für sich selber merken, naja, der Passivhausstandard beispielsweise war über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg so das Nonplusultra oder wo sich viele dran hin orientiert haben. Jetzt merken doch auch einige, häufig verbrauchen die Gebäude, gerade wenn sie vermietet sind, gar nicht so viel weniger Energie und haben wahnsinnige Wartungskosten. Die ersten kommen jetzt auch schon in die Sanierung. Da ist manchen Kommunen ganz bange, was da für Kosten auf sie zukommen. Und sehen eben parallel dazu, dass eben Fernwärmesysteme zum Beispiel ja immer grüner werden. Das heißt, ab einem gewissen Punkt macht es eigentlich auch gar keinen Sinn mehr, noch energieeffizienter zu werden, weil man braucht ja auch Energie, um die Dämmmaterialien zum Beispiel herzustellen. Und gehen eher wieder einen Schritt zurück und interessieren sich jetzt zumindest auch für diese Low-Tech-Ansätze. Und sowas zum Beispiel, dass wir eben, weil wir eben technologieoffen sind, würden wir eben sowas auch fördern. Aber es durchaus gibt auch ganz spannende Beispiele, die relativ viel Technik vielleicht in den Gebäude verbaut haben und dementsprechend eben Lichter automatisch ausgehen, wenn dann niemand sich in dem Raum befindet und so auch Energie einsparen. Ne? Also wir sind da offen, sind prinzipiell eben technologieoffen bei dem Thema. Und das Thema Gestaltung hatte ich vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, das darf man eigentlich gar nicht vernachlässigen, auch wenn es schwerfällt, sowas natürlich zu bewerten. Wir haben das auch jetzt jahrelang immer versucht, irgendwie die Gestaltung als integralen Bestandteil von der Zertifizierung zu integrieren. Hatten da auch Kriterien bei den älteren Versionen, wo man dann aber auch selbstkritisch festgestellt haben, naja, also Gestaltung irgendwie zu objektivieren, messbar zu machen, das ist nicht richtig möglich. Und haben uns dann für einen Ansatz entschieden, dass wir sagen, es gibt die DGNB-Zertifizierung, die Nachhaltigkeitskriterien, alles objektive Kriterien, die man auch messen kann. Und wir haben noch eine Sonderauszeichnung, den DGNB-Diamanten. Und besonders ambitionierte Projekte, die können sozusagen jetzt eine DGNB-Platin-Zertifizierung zum Beispiel bekommen, plus den DGNB-Diamanten nochmal für die Gestaltungsqualität. Das ist jetzt einfach mal so ein Weg, der irgendwie handhabbar ist dann auch für die Praxis.
Weil du es angesprochen hattest auch, dieses Thema, wie natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit irgendwie reinspielt. Ich hatte eine Sonderfolge gedreht mit einem Unverpacktladen, von dem wir auch Lebensmittel beziehen, aber eben auch Putzmittel. Deswegen ist mir das jetzt gerade eingefallen. Und da ging es auch ganz viel um die Frage, was haben denn überhaupt die Menschen der Stadt auch davon, dass zum Beispiel jetzt an dem Beispiel unverpackte Lebensmittel, was natürlich nochmal was ganz anderes ist, aber was ich ganz spannend fand, zu sagen, okay, wir sprechen auch in dem Laden über das Thema Nachhaltigkeit. Bei uns wird Nachhaltigkeit auch kommuniziert und da findet der Diskurs auch irgendwo statt. Du hattest vorhin auch erwähnt, das Thema Netzwerken eben, dass bei euch das auch immer mehr präsent wird. Welche Netzwerke erreicht ihr denn und welche würdest du jetzt sagen, da haben wir noch gar nicht so einen Bezug zu, da würden wir aber gerne in diese Netzwerke, würden wir gerne noch rein.
Also klassisch haben wir natürlich in unserer Mitgliedschaft auch viele Unternehmen, die direkt aus der Bau- und Immobilienbranche auch kommen. Also Architekten, Fachplaner, Projektentwickler und Bauproduktehersteller zum Beispiel. Aber schon immer und in letzter Zeit auch noch verstärkt kommen auch Banken, Investoren, auch diese Seite auch mit dazu. Und was wir auch feststellen, dass auch viele größere Unternehmen, die vielleicht ihre Kernkompetenz in anderen Bereichen haben, aber natürlich trotzdem einen großen Immobilienbestand selber haben, ob jetzt selbst oder eben gemietet, also als Eigentümer, aber trotzdem natürlich ein Interesse dran haben, weil auch sie müssen ja schlussendlich jetzt aufzeigen, wie ihr Weg in Richtung höhere Nachhaltigkeit und Klimaneutralität geht. Und da haben natürlich die Gebäude schon auch einen gewissen Impact natürlich auf zum Beispiel die CO2-Bilanz von so einem Unternehmen. Also ich würde behaupten, dass von den Architekten, Planern in Deutschland, wenn man sie auf einer Messe trifft, doch mindestens mehr wie die Hälfte schon mal irgendwie was von der DGNB gehört hat, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz klar zuordnen können, was es genau ist. Da sind wir schon ziemlich weit gekommen. Also in der Anfangszeit, wo ich da bei der DGNB war und auch bei der Exporeal, das ist so eine Immobilienmesse in München jedes Jahr im Oktober, da war es schon noch immer so, da waren wir eher der Exot, nachhaltiges Bauen, da kann man damit Profit machen, ja, oder so hatte man so ein bisschen den Eindruck und man musste sich immer auch viel erklären und argumentieren, warum man das überhaupt machen sollte, und das hat sich komplett geändert. Also auf der letzten Exporeal im Oktober, da hat jeder Stand mit ESG und Nachhaltigkeit geworben, und das war eigentlich nicht mehr die Frage, warum, sondern nur noch, wie schnell lässt sich das skalieren und wie geht das auch irgendwie bezahlbar, das abzubilden. Das waren eher so dann die Fragen. Ganz spannend. Also da in dem Bereich hat sich viel getan. Wo wir gerne mehr noch machen möchten, wo wir auch schon dran sind, sind dann eben, sag mal, Disziplinen, die dann am Ende auch dann mit der Zertifizierung auch mit zu tun haben oder konfrontiert werden. Stichpunkt Handwerker zum Beispiel, ja. Die rufen jetzt teilweise natürlich auch schon bei uns an und haben die Fragen. Also hier, wir sind hier bei einem Projekt beteiligt, soll Gold zertifiziert werden, was müssen wir jetzt beachten? Da haben wir auf jeden Fall auch noch viel Informationsbedarf, was wir da teilen möchten. Und natürlich, dass wir insgesamt auch noch in die breite Öffentlichkeit kommen. Ich glaube, da sind wir wirklich erst am Anfang. Da kann natürlich so ein Beitrag wie von der Frau Lemaitre dabei Herrn Lanz erstmal einen ersten Impuls geben. Da schaut man vielleicht mal, was ist denn das überhaupt DGNB? Aber da ist es so, also mein Bekannten- und Freundeskreis, wenn man da von der DGNB spricht, kennt das so gut wie niemand. In letzter Zeit, dadurch, dass die KfW-Förderung jetzt dran gekoppelt ist, so ein paar Personen, die da irgendwie Berührungspunkte mit haben, werden es auf einmal aufmerksam, aber da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben. Und so, ja, das sind so die Akteure, die wir natürlich insgesamt gerne ansprechen wollen. Wir sind selber, verstehen uns ja selber als ein Netzwerk, sind auch das Europas größtes Netzwerk, was das Thema nachhaltiges Bauen angeht. Auch das zweitgrößte Green Building Council auf der Welt. Also wir sind selber das deutsche Green Building Council. Es gibt in über 70 Ländern auf der Welt noch andere Green Building Councils und ein Dachverband. Also da sind wir eigentlich auch schon ganz gut positioniert und versuchen natürlich dann auch mit anderen Netzwerken, wie zum Beispiel den ganzen Architektenkammern, haben wir auch ein gutes Verhältnis und machen da auch gemeinsam Schulungen zum Beispiel hier in unterschiedlichen Bundesländern. Aber natürlich auch anderen Berufsverbänden, BDA, Architekten, aber auch Verbänden der Bauprodukte und so, versuchen wir da mit dabei zu sein, ne? Und mit zu diskutieren und am Ende das Thema Nachhaltigkeit überall mit zu verorten. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen. Also unserer Meinung nach kann es uns eben nur gelingen, wirklich die Bau- und Immobilienbranche mehr zur Richtung mehr Nachhaltigkeit zu transformieren, wenn wir es wirklich schaffen, alle mitzunehmen und jeden auch irgendwo einen Mehrwert mitzugeben. Ne? Nicht, dass es so den Anschein macht, okay, das ist irgendwie eine Lobbygruppe der Architekten oder der Bauindustrie oder ich weiß es nicht. Dann gibt es immer jemand, der dagegen ist, und dann funktioniert es einfach auf Projektebene nicht, sondern es muss irgendwie für jeden eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt, dann am Ende sein.
Jetzt hast du schon ganz viel auch davon berichtet, mit wem ihr in Kontakt steht. Man hat das Gefühl, da passiert doch ganz, ganz viel im Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube auch gerade jetzt die jüngeren Studierenden oder Berufseinsteiger, für die ist das Thema Nachhaltigkeit im vielleicht auch im eigenen Leben, aber vielleicht auch in dem, was sie beruflich machen wollen, durchaus ein Faktor, für den sie sich auch entscheiden. Jetzt gab es aber auch eine Keynote von der DGNB am 14. Deutschen Nachhaltigkeitstag mit dem Titel, und das fand ich ganz nett eigentlich zu lesen, genug gelobt, warum wir raus müssen aus dem Wohlfühl-Nachhaltigkeitsbubble. Was glaubst du denn, wo müssen wir auch aufpassen, dass wir uns da nicht zu wohl tun und wir sind ja alle auf einem guten Weg? Wo würdest du sagen, das sind auch so die Kritikpunkte vielleicht, die du mitgeben würdest, wenn jetzt jemand nachhaltige Projekte auch realisieren möchte, ohne in dieser Expo-Bubble Nachhaltigkeit vielleicht stecken zu bleiben und zu sagen, hey, wir wollen ja alle gerne Nachhaltigkeit zu einer Win-Win-Situation machen. Wo würdest du sagen, sind auch so Kritikpunkte, die ihr als DGNB vielleicht auch der Branche mitgeben wollt?
Ja, das stimmt natürlich. Man befindet sich, wenn man jetzt bei der DGNB arbeitet, natürlich schon in einem gewissen Bubble. Die Kollegen alle um einen drum herum sind selber, haben selber auch privat einen hohen ökologischen Anspruch. Und auch die meisten natürlich, die bei uns mit aktiv sind, finden das Thema super und treiben, und man diskutiert natürlich am meisten mit denen. Aber man merkt natürlich durchaus, gerade auf Messen ist es dann ein Thema, oder sonst, wenn man auch im privaten Umfeld da mal mit Bekannten drüber spricht, dass natürlich das auch von mancher Seite her auch immer mal in Frage gestellt wird. Ja? Warum soll ich denn dieses oder jenes tun, was vielleicht mir direkt nichts bringt, sondern irgendwie nur der Umwelt oder von Klimaleugnung, sag ich mal, noch, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da findet man ohnehin einen schweren Anknüpfungspunkt. Aber die einzelnen Themen muss man natürlich schon auch mit argumentieren. Ne? Und jetzt bei dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis, was man ja häufig schon auch wahrnimmt, gerade bei großen Unternehmen, da werden Nachhaltigkeitsberichte erstellt, CSR-Reports und sonstiges, werden Kennzahlen erhoben. Und wenn man diese durchblättert, denkt man so, wow, das ist ja, was die alles machen, das ist ja unglaublich. Und wenn man aber da manchmal nachfragt, ja, ganz konkret, wie geht ihr jetzt eigentlich mit euren Mitarbeitern um? Wie kommen die eigentlich von A nach B bei Geschäftsreisen? Gibt es da irgendwie Vorgaben, dass man idealerweise in Deutschland eben nur noch mit dem Zug fährt und eben nicht mehr fliegt? Und man hört dann eben nicht, dass es nicht so ist, sondern es wird nach wie vor viel geflogen. Ne? Oder es werden andere Dinge eben gemacht. Da muss man sich natürlich schon auch manchmal fragen, ist das eigentlich genug? Und am meisten hilft es eigentlich, wenn man es auf sich persönlich auch mal reflektiert. Ne? Wenn man mal für sich selber eine CO2-Bilanz erstellt, und da ist man ja in Deutschland im Durchschnitt so bei 11 Tonnen. Und idealerweise sollte man eigentlich in Richtung 2 Tonnen kommen, global gesehen. Das ist wirklich ein Quantensprung. Und wenn man sich das mal für sich selber überlegt, wer ist es überhaupt, was wäre für einen machbar? Will man denn auf die Urlaubsreisen gänzlich verzichten? Oder zumindest mit dem Flieger, ist man dafür bereit? Und da mal so kritische Fragen zu stellen. Ich finde es immer höchst bedenklich irgendwo, wenn auf großen Konferenzen dann die CEOs von den Konzernen kurz eingeflogen kommen, von Nachhaltigkeit erzählen und dann weiterfliegen. Das finde ich irgendwie nicht so wirklich glaubwürdig. Da gibt es durchaus aber ein paar wenige Ausnahmen, die das auch wirklich leben, ne? Auch im privaten Umfeld dann vielleicht in Kauf nehmen, dass sie einen halben Tag mit dem Zug unterwegs sind oder noch länger. Teilweise mit dem Fahrrad nimmt man ja auch manchmal wahr jetzt, dass man zur Expo Real oder zur MIPIM nach Cannes mit dem Fahrrad fährt. Dass man sowas eben auch umsetzt. Das finde ich eigentlich dann ganz charmant, jetzt auch im persönlichen Kontext. Ne? Aber einfach auch mal hinterfragen, oder jetzt auch bei Kommunen zum Beispiel, ist es ja auch so, dass sie jetzt reihenweise sich committen, bis zum Jahr 2000x klimaneutral zu werden. Teilweise weiß ich 2030, wo man sich dann schon fragt, so aus Planerperspektive, sorry, also bis 2030, wenn man jetzt ein Projekt beginnt, dann dauert es teilweise 6 Jahre oder länger, bis es überhaupt mal realisiert ist. Da müsste man wirklich von heute auf morgen einen Schalter umdrehen, ist eigentlich nicht wirklich realistisch. Und mache ich das auch häufiger mal, wenn man da die Gelegenheit hat, mal mit dem Bürgermeister zu sprechen, zu fragen, okay, klimaneutral ist auf jeden Fall schon mal super, dass ihr euch da politisch committed habt. Was genau verstehen Sie denn darunter, oder wie berechnen Sie denn das? Und da hört es ganz schnell dann auf. Ne? Also da gibt es eigentlich auch kaum eine ganz klare Definition, oder jeder hat da für sich eine andere Definition. Die meisten für sie sind es dann mal die öffentlichen Gebäude zum Beispiel, aber die machen ja nur 1% von so einer Gesamtkommune aus, haben natürlich auch nicht auf alle einen Handlungsspielraum, ist auch klar. Aber das ist, finde ich, ganz spannend, mal so gewisse Nachhaltigkeitsversprechen dann auch mal kritisch zu hinterfragen. Das würde ich auch immer wieder tun. Und dann merkt man relativ schnell, ob sie wirklich das Thema Nachhaltigkeit leben im Unternehmen und auch wirklich da von sich aus motiviert sind, auch die Produkte dementsprechend versuchen zu weiterzuentwickeln. Gibt da durchaus ein paar Nachhaltigkeitspioniere, die es jetzt schon in den 90er Jahren angefangen haben, wo es überhaupt noch kein Mainstream war, einfach aus Überzeugung und das einfach mal kritisch in Frage zu stellen. Ne?
Jetzt merken wir, okay, das ist irgendwie ein Thema, was natürlich auch jeden Einzelnen, egal ob er Eigentümer ist oder nur Nutzer einer Immobilie. Du hattest gerade auch gesagt, den Zug nehmen, vielleicht anstatt von Fliegen etc. Und diese alltägliche Ökobilanz vielleicht mal selber für sich zu beziehen. Jetzt sprechen wir natürlich hier in dem Podcast auch immer wieder über das Thema Digitalisierung. Inwieweit spielt denn auch die Digitalisierung einen positiven Aspekt auf das Thema Nachhaltigkeit? Gerade das Thema Fliegen zum Beispiel wurde jetzt natürlich durch Teams und sonst was Nutzung, die ist das Einfachste in der Digitalisierung, natürlich jetzt auch mal ganz neu bewertet. Aber wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und neue Technologien, kommt natürlich auch die Frage nach der Bilanz aus, wie viel Strom, wie viel Server und sonstiges. Wie weit stehst du denn auch kritisch vielleicht diesen technologischen Themen gegenüber?
Also ich denke, Digitalisierung im Allgemeinen hat auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial auch für die Nachhaltigkeit. Aber ich würde es nicht pauschal sagen, nur mit digitalen Lösungen werden wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Also gerade diese Beispiele zum Thema Low-Tech, die 3 Versuchshäuser in Bad Aibling, die da gebaut worden sind, in 3 unterschiedlichen Bauweisen, aber in der gleichen Form, finde ich eigentlich ganz spannend. Also wirklich mal einen Schritt zurückzugehen, möglichst wenig Technik reinzustecken und zu schauen, einfach über passive Maßnahmen, die optimale Größe der Fenster, Verschattung durch eine tiefe Laibung, eigentlich gar keine Technik notwendig zu machen. Das finde ich mal eine ganz spannende Tendenz. Grundsätzlich. Aber natürlich, wenn man jetzt in Richtung Planung geht, zum Beispiel von Projekten, können natürlich Simulationstools total helfen, da vielleicht auch ganz frühzeitig in der Entwurfsphase zum Beispiel schon eine Abschätzung zu machen, wie viel CO2-Emissionen dann entstehen, wie der Energieverbrauch aussieht und dann versuchen zu optimieren. Da kann das helfen, aber eigentlich in jedem Abschnitt, also auch beim Bau zu dokumentieren, welche Materialien wurden jetzt wirklich eingesetzt? Stimmt es mit der Ausschreibung überein, dass man auch später nochmal nachvollziehen kann, was steckt eigentlich wirklich in dem Gebäude drin? Da auch Prozesse zu optimieren auf der Baustelle und weniger Emissionen zu verursachen. Und natürlich im Betrieb am Ende, ne, zu schauen, wie performen die Gebäude wirklich, was lässt sich da verbessern. Und diese Themen natürlich, dass man vielleicht auch teilweise dann auf Geschäftsreisen komplett verzichten kann, ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Ne? Also ja, klar, auf der anderen Seite nimmt natürlich auch der Strombedarf für die ganzen Server zu. Hört man ja auch immer wieder Wahnsinnszahlen in der Größenordnung. Aber insgesamt, glaube ich, man muss Digitalisierung immer als ein Werkzeug verstehen, um am Ende mehr Nachhaltigkeit zu erzielen, egal auf welcher Ebene oder bei dem Beispiel mit Smart Building, dass eben dann automatisch sich das auch regelt und weniger Strom verbraucht. Aber es ist, glaube ich, man darf es nicht als ein Muss zwingend verwenden, ja, oder gleichsetzen.
Wir werden das auch nochmal im Rahmen von einer Folge, die über das Thema Metaverse ist, mal diskutieren, was wäre denn das für eine Nachhaltigkeit, wenn wir alle nur noch in Schachteln liegen und theoretisch, wir müssen doch gar nicht mehr bauen. Also mal als kritische Antwort darauf. Jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen Nachhaltigkeit wirklich jetzt zum Thema machen. Du hattest vorhin auch gesagt, wie wird es denn dann wirklich auch im Unternehmen selbst gelebt? Auch neue Berufszweige entstehen da wie Nachhaltigkeitsmanager, die natürlich auch nicht nur, sagen wir mal, auf Projektebene agieren, sondern eben auch auf Unternehmensebene Konzepte erstellen. Was würdest du denn sagen für Berufseinsteiger oder noch Studierende? Was ist da wichtig, wenn sie sagen, okay, Nachhaltigkeit soll in meinem Berufsfeld ein Thema spielen, ist es dann entscheidend das beste Unternehmen, der beste Studiengang oder welches sind so die Faktoren, wo du sagen würdest, da würdest du jetzt rückblickend drauf Wert legen und welchen Ratschlag würdest du da geben?
Also dadurch, dass Nachhaltigkeit ja so ein Querschnittsthema ist, spielt es jetzt aus meiner Sicht eigentlich keine große Rolle, welchen Studiengang man wirklich wählt, weil man kann das Thema sowohl bei BWL fokussieren, wie bei irgendwelchen baubezogenen Studiengängen oder in der Medizin. Also das würde ich jetzt gar nicht zwingend so eingrenzen. Ich glaube, wichtig ist es immer, jetzt im Studium schon einfach auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ne? Also mir ging das so als klassisch, wenn man ein Architekturstudium macht, dann ist eigentlich sozusagen der Berufsweg häufig erstmal im Kopf vorgedacht. Man macht ein paar Praktika in Architekturbüros, arbeitet später auch als Architekt im Architekturbüro. Aber dass es noch so viele andere Möglichkeiten gibt, als Architekt oder in der Bau- und Immobilienbranche tätig zu sein, ne? Das hatte ich damals im Studium überhaupt nicht auf dem Schirm, ne? Das merkt man erst jetzt, gerade bei der DGMW, weil wir halt mit vielen Akteuren auch intensiv im Austausch sind, was es da eigentlich für ein Betätigungsfeld gibt, ne? Und da einfach mal die Fühler auszustrecken, auch mal in eine andere Disziplin hinein, da vielleicht mal ein Praktika zu machen oder zumindest mal irgendwie mal mit so Personen zu sprechen und zu verstehen, was treibt die eigentlich um, wie würden die das Thema Nachhaltigkeit diskutieren, das ist, glaube ich, schon mal enorm wichtig, ja. Und ansonsten natürlich alles irgendwie mitzunehmen, was irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun hat im Studium, sich auch gerne bei der DGMB mit einbringen, nur so am Rand, und einfach interessiert zu bleiben, ne? Herausforderungen anzunehmen, muss ich sagen, das hat mir eigentlich auch immer viel gebracht, ne? Auch wenn man im ersten Schritt manchmal denkt, boah, jetzt schon wieder ein neues Thema, jetzt bin ich aber gerade noch mit dem beschäftigt, dann zu sagen, okay, ich mach's trotzdem, weil im Nachhinein wächst man dann an solchen Aufgaben irgendwo auch, aber das ist eher, sagen wir mal, eine generelle Empfehlung dann auch für die Studierenden, ne? Sich dann vielleicht auch manchmal im Studium hat man auch die Möglichkeit, auch mal vielleicht mal eine Pause einzulegen und vielleicht mal ein Projekt, wo man irgendwie in Kontakt mitkommt, dann mal umzusetzen, sich mal ein Jahr lang auszuklinken und dann eben später weiterzumachen. Also dieses ganz schnelle von der Schule, Studium und dann schnell arbeiten, muss ich mittlerweile sagen, so im Nachhinein. Ich war auch so, also ich habe das auch relativ konsequent gemacht und kaum mehr eine Zeit dazwischen mal gegönnt. Aber ich glaube, das bringt total viel, ne? sich das mal die Zeit dann auch mal zu nehmen.
Ich bin auch nach dem Grundstudium kurz aus dem Studium gefallen, weil ich zu viele Credit Points offen hatte. Und dieses Jahr hat mir sehr gut getan, weil da habe ich dann angefangen, ein bisschen zu arbeiten und habe nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen. Und manchmal sind es gerade diese Pausen, die dann das nochmal ein bisschen schärfen. Du hattest gerade noch das Thema Arbeitsgruppen gesagt. Ist es denn auch eine Möglichkeit für Studierenden, in solche Arbeitsgruppen mit reinzugehen?
Ja, durchaus. Also wir sind da offen, dass man bei solchen Arbeitsgruppen dann auch mitwirken kann. Also im ersten Schritt, sagen wir mal, wir bieten so ein Grundlagenwissen, nachhaltiges Bauen an. Gerade für Studierende ist das, glaube ich, so ein ganz guter Einstieg. Und wir sind auch gerade dabei, ein neues Art Social Internet für die DGMB aufzustellen, wo es dann verschiedenste Gruppen zu Fachthemen gibt. Und das ist dann eben auch offen für jedermann. Da gibt es auf jeden Fall Anknüpfungspunkte, ja, um sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Und das entwickelt sich ja auch stetig weiter, ne, da so ein bisschen am Ball zu bleiben.
Sehr gut. Also gibt es da viele Anknüpfungspunkte. Jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Und wir enden auch wie bei jeder Folge mit der Frage, was denn so deine Herausforderungen von morgen, aber natürlich auch in Zukunft sind. Was sind so die Themen in der Nachhaltigkeit oder auch bei DGNB, wo du sagst, das reizt mich nochmal, das will ich nochmal angehen.
Ja, also konkret morgen darf ich auf einer Veranstaltung dabei sein von einer Bank, die bei uns auch Mitglied ist. Ganz spannend, die wollen alle ihre Vertriebsmitarbeiter, die eben wirklich in den einzelnen Städten in Deutschland sitzen, zum Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz schulen, dass die einfach ein bisschen fitter sind in den Gesprächen mit ihren Kunden, da Empfehlungen abzugeben, was man denn im Bereich Sanierung auch machen kann. Die merken natürlich auch, dass der Neubaumarkt gerade aktuell komplett weggebrochen ist. Und wollen eben ein bisschen stärker auch in dem Bereich natürlich dann auch mit Fuß fassen. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich super. Da werde ich morgen auf einer Veranstaltung sein in Köln, wo ich das einfach nochmal näher vorstelle, wo wir auch für Sie ein Schulungskonzept konzipieren, wo wir dann eben alle Mitarbeiter dann eben auch schulen werden, in der Hoffnung, dass da eben ganz viel Impact im Sinne der Nachhaltigkeit dann auch bei rumkommt. Das ist für mich jetzt kurzfristig und mittelfristig ist für mich immer eine Herausforderung, die ganzen Themen und Anfragen, die wir eben als DGMB bekommen, dadurch, dass wir immer eine größere Sichtbarkeit bekommen, in irgendeiner Weise dann gut zu verarbeiten im Endeffekt, ne? Und zu sagen, okay, manche Themen muss ich vielleicht auch sagen, super spannend, aber lege ich jetzt beiseite, ich muss mich hier fokussieren auf ganz wichtige Anfragen oder Zusagen, die wir dann eben auch schon getroffen haben. Das ist so immer wieder eine tägliche Herausforderung, ne? So die Projekte zu finden. Und das ist eine schöne Lage eigentlich aktuell, die den größten Impact haben, ne? Und vielleicht auch manche Kunden dann zu sagen, sorry, vielleicht nicht direkt, vielleicht erst in einem halben Jahr oder so, wenn wir da ein bisschen Luft haben. Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Ausgangslage. Also ich kann nur allgemein sagen, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, die Nachfrage ist riesig. Alle unsere Mitglieder suchen händeringend nach Mitarbeitern, die sich gerade in den Themen auch so zu Hause fühlen und Nachhaltigkeit und ESG da auch ein bisschen sprachfähig sind gegenüber vielleicht dem Kunden. Da macht man gar nichts falsch und insgesamt natürlich sowieso nicht, weil wir müssen da schleunigst Gas geben, um diese Nachhaltigkeits- und Klimaziele weltweit dann irgendwie in die Richtung zu lenken, dass wir die auch wirklich erfüllen.
Ich glaube, da gibt es vieles noch anzupacken. Das haben wir jetzt heute auch mitgenommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier damit mit dabei zu sein. Und danke fürs Gespräch.
Danke für die Einladung. Dir viel Erfolg weiterhin.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.